Das ist das grosse Problem im Energiesystem, das noch nicht gelöst ist.
Bis 2050 soll die Schweiz CO2-neutral sein. Natürlich wegen der Folgen des Klimawandels, aber auch, weil uns spätestens seit dem Krieg von Russland in der Ukraine klar ist, wir sind eigentlich viel zu abhängig von anderen Energielieferanten. Nachhaltige Energiequellen gibt es genug, Wind- und Sonnenenergie vor allem, aber...
Wie können wir das mit pur erneuerbarer Energie von Sommer in Winter schaffen?
Wie kann erneuerbare Energie so gespeichert werden, dass wir damit nachhaltig heizen können, auch wenn eben mal der Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint? Dazu gibt es schon viele Entwicklungen und eine haben wir uns besonders gut angeschaut.
Unser Prinzip, das wir verwenden, ist eigentlich der Phasenwechsel zwischen fest und flüssig. Also wie ein Eiswürfel, aber halt nicht auf 0 Grad, sondern auf der Temperatur, wo die Wärme gebraucht wird.
Das ist der Durchblick,
der Wissenspodcast vom Blick.
Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennen. Mit der Seraina Tanner
und Jenny Rieger.
Seraina, in diesem Jahr ist mir ein bisschen bewusster geworden, wie selbstverständlich ich eigentlich mit Energie umgehe, weil man ja eigentlich täglich jetzt hört und liest, dass sie diesen Winter vielleicht knapp werden könnte.
Absolut. Also wir machen ja das Licht immer an und ab, wie wir wollen. Wir duschen heiß, wenn wir wollen. Wir laden das Handy auf, wenn wir wollen. Also das ist ja alles total selbstverständlich für uns.
Mhm, eben. Und ich meine, wir erleben ja eigentlich auch so gut wie nie, dass es mal irgendwie einen Stromengpass gibt oder so.
Oder dass man mal plötzlich müsste frieren.
Ja, genau. Wobei wir jetzt von der Hausverwaltung einen Brief gekriegt haben, dass wir den Winter bloß auf 19 Grad heizen dürfen.
Ah ja.
Naja, und dass das aber normalerweise eigentlich nie so ist, dass es irgendwie zu wenig Wärme oder Strom gibt, das hat natürlich damit zu tun, dass wir eine extrem aufwendige und sichere Energieversorgung haben und da eben auch eine riesige Infrastruktur dahinter steckt. Also wir haben Wasserkraft, wir haben Sonnenenergie und auch ein bisschen Windenergie.
Aber wir kommen natürlich auch viel Energie aus fossilen Brennstoffen über, also wir reden hier von Erdgas und Erdöl. Wie kommen wir dann davon weg? Wie können wir in Zukunft wirklich nachhaltig heizen? Für diese Folge vom Durchblick haben wir auf diese Fragen Antworten gesucht.
Also so ein gutes Fünftel der Energie, die wir in der Schweiz verbrauchen, geht fürs Heizen drauf und ungefähr 60% aller Haushalte werden mit Erdgas und Erdöl geheizt. Und auch wenn die Ölheizung eigentlich ein bisschen ein Auslaufmodell ist, also im Vergleich zu anderen europäischen Ländern laufen in der Schweiz anteilig immer noch die meisten Ölheizungen.
Und das hat auch einen guten Grund. Das Praktische an diesen fossilen Brennstoffen ist ja, sie sind Energie und Speicher in einem. Also wenn man sie einmal hat, kann man sie lagern und einsetzen, wenn immer man sie braucht.
Mhm, aber eben, sie sind nicht nur endliche Rohstoffe, sondern sie sind eben auch besonders klimaschädlich.
Und darum wollen wir und sollen wir davon wegkommen.
Wärmepumpe können da einen guten Beitrag leisten, wie auch Brennstoffzellen oder andere Heizformen, die nicht fossile Energieträger brauchen. In der Schweiz haben wir noch sehr, sehr viele Ölheizungen und Gasheizungen. Und Schritt für Schritt von dem können wegzukommen zu elektrizitätsbasierten Heizsystemen, wie zum Beispiel eine Wärmepumpe, kann da einen guten Beitrag leisten. Eine Voraussetzung dafür ist aber, dass der Strom auch erneuerbar produziert worden ist für das.
Das ist Philipp Heer von der EMPA, also der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt. Und er ist stellvertretender Leiter am Labor für urbane Energiesysteme im Nest in Dübendorf. Und da habe ich ihn besucht.
Und das Nest, das haben wir ja schon mal kennengelernt. Mhm. Du bist nämlich schon mal dort gewesen für eine Durchblickfolge zum Thema nachhaltiges Bauen.
Ja genau, und das Büro, das ich da angeschaut habe, was wurde da gerade gebaut, das war dann jetzt schon fertig. Also da konnten wir dann auch das Interview machen.
Das Nest ist unser Bau- und Gebäudedemonstrator, wo wir versuchen, mit Partnern aus der Industrie und der Wissenschaft zusammen Innovation in Bau- und Energiebereich zu bringen.
Und was genau erforscht der Philipp Heer dort?
Das hat mir Philipp Heer nicht nur erklärt, sondern auch gezeigt, nämlich im sozusagen Maschinenraum vom Nest im Keller.
Das ist ein aufgeräumter Keller.
Dankeschön, Dankeschön. Ja, es ist, wir haben doch recht Platz reserviert für Heizsystem, für Energiespeicher, Umwandlungsformen. Wir nennen das gerne einen Energiehub, wo man eigentlich mit Energieverteilung und Speicherung können spielen, wie es am effizientesten, am günstigsten oder am besten in dem Sinn geht. Und dadurch haben wir Forschungsprojekte, um zu schauen, ja, welche Kombination von Technologien macht eigentlich Sinn.
Also letzten Endes sieht das aus ein bisschen wie ein normaler Heizungskeller. Man sieht viele Röhren, es blinkt, es rauscht ein bisschen, es ist einfach viel Technik drin.
Das ist eine Energiezentrale für das Quartier. Wir haben zu viel installiert. Das ist nicht ein Musterbeispiel von einer Quartierenergiezentrale, sondern eben absichtlich ein überinstalliert oder mehr Heizungssystem, dass wir schauen können, okay, in welchen Situationen ist denn welches System am effizientesten oder lässt sich am besten mit elektrischen Speichern ergänzen.
Also Philipp Heer hat es schon gesagt, er und sein Team forschen nicht nur daran, wie man ein einziges Haus nachhaltig heizen kann oder die Energie sinnvoll nutzen kann, sondern sie gucken auch auf der Ebene des Quartiers. Das könnte nämlich ein bisschen die Zukunft sein bei der Energieversorgung.
Also Gott für mehrere Häuser.
Ja, im Fall vom Nest wären das ungefähr 15 und sie denken auch gleich die Energieversorgung für Mobilität mit, denn wenn eigentlich alle unsere Energie, also fürs Heizen, fürs Fahren und so weiter, elektrisch ist, dann kann man sie auch für verschiedene Anwendungen nutzen, ist ja egal. Man muss aber entsprechend schlau planen, damit das Netz nicht überlastet wird.
Okay, und im Nest werden all die Optionen getestet, wo es um nachhaltiges Heizen und Energieversorgung geht. Sind denn das alles ganz neue Sachen?
Nicht nur, so nachher hören wir noch von einer ziemlich neuen Technologie aus Luzern, aber im Nest in Dübendorf, da wird eher geschaut, wie Technologien, die man schon kennt, optimal zusammen funktionieren. Bisher sind die meisten eher vereinzelt eingesetzt worden.
Der Philipp Heer hat vorher schon von der Wärmepumpe geredet. Das ist ein bisschen der Joker ja, beim nachhaltigen Heizen.
Mhm, ja, schon. Also ohne die Wärmepumpe geht eigentlich beim nachhaltigen Heizen nicht besonders viel. Inzwischen gibt es auch schon viele Wärmepumpen, die einfach in Häusern in der Schweiz im Einsatz sind. Vor allem seit dem Jahr 2000 hat das zugenommen. Und mittlerweile ist es fast jedes fünfte Gebäude in der Schweiz mit so einer Wärmepumpe drin. Bei neuen Häusern ist es eigentlich fast schon Standard, aber noch nicht bei allen.
Also dann ist das doch Grund genug, dass wir das ganze System von der Wärmepumpe nochmal ein bisschen genauer anschauen.
Genau, und Philipp Heer fasst das so zusammen.
Das Grundprinzip ist, eine Wärmepumpe funktioniert wie ein Kühlschrank, nur andersrum. Also am einen Ende der Wärmepumpe wird es kalt, im Kühlschrank ist das der Raum innen und hinter dem Kühlschrank wird es warm, dort wird die Überschusswärme abgegeben. Und eine Wärmepumpe ist eigentlich genau das Gleiche, nicht ausgelegt, um etwas zu kühlen, sondern um etwas zu wärmen, also man braucht sie andersrum.
Also der Kühlschrank entzieht sie im Innenraum die Wärme und gibt sie dann nach außen ab. Und die Wärmepumpe entzieht im Aussenbereich die Wärme und gibt sie dann als Heizenergie ans Haus ab.
Genau, und das Gute an diesem umgekehrten Kühlschrank sozusagen ist, dass der mehr Energie abgibt, als er für den eigentlichen Betrieb braucht. Eine Wärmepumpe holt sich etwa 3/4 der Energie zum Heizen einfach aus der Umwelt und nur das letzte Viertel ist sozusagen künstlich erzeugt und das ist dann der Strom, der für den Antrieb der Pumpe gebraucht wird.
Und der Viertel macht aber den Unterschied.
Wenn der Strom hinten dran halt mit Öl gemacht worden ist, dann gewinnt man nicht viel, wenn es um die Erneuerbarkeit geht. Aber wenn es dann halt Solarstrom ist, Wasserkraftstrom ist, dann gewinnt man etwas.
Und da sind wir jetzt eben bei der ganz grossen Frage der Energiewende. Wie können wir erneuerbare Energien, zum Beispiel eben für die Wärmepumpe, so speichern, dass sie immer verfügbar ist? Also auch dann, wenn eben die Sonne gerade nicht scheint oder die Windräder mal nicht drehen. Wie können wir es warm haben, ohne gleichzeitig weiter das Klima zu ruinieren?
Das ist natürlich die große Frage und auch das wird im Nest in Dübendorf erforscht. Da stehen auch verschiedene Speicher, wie Philipp Heer hier erzählt.
Ein Speicher, den wir haben, ist ein normaler Pufferspeicher, also Wassertanks, wo wir auf jedem Netz 2 bis 3 Tanks haben. Das ist so ein bisschen die gängigste Form von Energiespeicher.
Also Wasser als Energiespeicher, das kennen wir ja schon.
Ja, und Wasser ist auch ein ziemlich gutes Speichermedium. Einerseits, weil es eine relativ hohe Dichte hat und, was auch nicht unwichtig ist, ist es einfach absolut ungefährlich, ungiftig. Und wenn so ein Wassertank gut isoliert ist, dann kann das Wasser die Temperatur schon eine ganze Weile halten.
Es ist aber auch eher ein Kurzzeitspeicher ja. Und für die Energiewende brauchen wir ja auch Langzeitwärmespeicher. Zum Beispiel solche, die die Energie vom Sommer eben bis in den Winter speichern können.
Stimmt. Und das kann man erreichen, indem man Energie eben zum Beispiel von einer Solaranlage in eine andere Form überführt sozusagen. Eine Form, die man aufbewahren kann. Und eine Option dafür wäre Wasserstoff.
Das ist etwas sehr, sehr Leichtes. Und um gewisse Energiemengen zu speichern, muss man es doch stark komprimieren. Aber man kann es speichern. Wenn man das komprimiert hat, dann ist es auch verlustfrei, eigentlich, bis man es dann verwendet. Das ist etwas, wo wir in der elektrischen Welt immer ein bisschen neidisch drauf sind. Batterien, wir können es über die Zeit, geht die Energie verloren. Bei den Natronlaugen oder beim Wasserstoff, wenn man ihn komprimiert hat, ist das nicht der Fall. Also Kandidat für saisonale Speicherung. Man kann dort noch ein bisschen weiterdenken und man muss ja nicht bei Wasserstoff aufhören. hören. Typischerweise produziert man Wasserstoff mit Elektrolyse.
Elektrolyse, das heißt, dass man quasi mit Hilfe von Strom eine chemische Reaktion erzwingt und diese elektrische Energie quasi in chemische Energie umgewandelt wird. Und diese Energie ist dann eben in entsprechenden Stoffen gespeichert und in dem Fall eben Wasserstoff.
Und ein weiterer Schritt wäre eine Methanisierung, das heißt mit Wasserstoff und CO2, wo man zum Beispiel aus der Luft hat oder von Betonwerk oder von anderen CO2-Quellen, kann man Erdgas produzieren. Es ist dann nicht Erdgas, es ist synthetisches Erdgas. Und die Geschichte ist noch recht elegant, wenn man für das Überschussstrom im Sommer von Solaranlagen kann nutzen kann, dann ist es sogar erneuerbares synthetisches Erdgas, das eine höhere Energiedichte hat. Und Wasserstoff und Erdgas kann man direkt wieder zur Verstromung brauchen, aber man kann auch damit heizen oder in der Mobilität nutzen.
Die Wasserstoffmotor kennt man ja auch als nachhaltige Alternative zu Benzinmotor bei Auto, oder?
Mhm.
Da wären wir aber wieder beim Quartier, wo das Heizen und Mobilität eben zusammen geplant wird.
Genau. Und im Nest werden auch noch andere Möglichkeiten erforscht, wie man Energie über längere Zeit speichern kann. Die sind aber nicht im Keller, sondern ein paar Etagen weiter drunter, ziemlich tief in der Erde drin.
Erdsonden sind auch ein guter Speicher oder eine gute Quelle von Energie im Sommer wie auch im Winter. Oder auch ein Eisspeicher, wo man in Form von Eis Wärmeenergie vom Sommer in den Winter bringen
kann. Erdsonden und Erdspeicher, wie funktionieren die genau?
Erdsonden gehen bei uns jetzt 260 Meter in den Boden runter. Es gibt kürzere, es gibt längere, die mit einer Flüssigkeit durchspült werden. Und so die Wärme oder die Kälte, je nachdem wie warm das im Erdreich ist, können rauspumpen. Typischerweise ist das Erdreich so 12 Grad. Im Winter, ja, die Oberfläche haben wir zum Teil Minusgrad.
Vereinfacht gesagt wird dann also die Wärme aus dem Boden rausgeholt.
Genau.
Und jetzt noch der Eisspeicher.
Eisspeicher kann man sich vorstellen wie einen grossen Wassertopf, wo auch Spiralleitungen drin sind, wo es eine Flüssigkeit durchgeht. Man kühlt das so weit ab, dass aus 0 Grad Wasser 0 Grad Eis wird. Also man gefriert das effektiv. Und so kann man auch sagen, man tut Energie reinstecken oder man holt dann halt auch Energie wieder raus, wenn man es gefrieren oder wieder auftauen.
Irgendwie finde ich es gar nicht so einfach, mir vorzustellen, dass man aus einem Eisspeicher Wärme erzeugen kann.
Ja, das ging mir auch irgendwie ein bisschen so. Aber es geht bei so einem thermischen Speicher eigentlich immer nur darum, Energie irgendwie zu speichern, indem man sie in den Wechsel zwischen Aggregatzuständen steckt.
Also in dem Fall Wasser zu Eis zu Wasser.
Genau. Also man muss Energie aufwenden, um Eis mit einer Temperatur von 0 Grad Celsius in Wasser mit einer Temperatur von 0 Grad Celsius zu verwandeln. Das heißt also, mit diesem Einfrieren und wieder Auftauen kann man Energie speichern und dann aus dem System wieder rausholen und das eigentlich so oft du magst. Und deswegen ist das für das saisonale Speichern von Energie geeignet. Also im Sommer kann man die Sonnen- und Windenergie speichern, die gerade da ist, aber nicht gebraucht wird. Und später im Winter kann man sie dann abrufen.
Es gibt ja aber auch Speicher, die über einen viel kürzeren Zeitraum funktionieren. Also nicht eben vom Sommer in den Winter, sondern vom Tag in die Nacht. Und du hast Leute besucht, die so etwas entwickeln.
Ja, genau gesagt in Luzern bei einem Start-up des Kompetenzzenters für thermische Energiespeicher der Hochschule Luzern. Und dieses Start-up heißt Cova Thermal Solutions. Und das Prinzip ist so ein bisschen so ähnlich wie ein Taschenwärmer eigentlich.
Also das sind die Plastikdinger, wo man die Metallplättchen knickt und dann wird das flüssige, kalte Material da drin warm und fest, oder?
Genau, das ist eigentlich eine ganz gute Vorstellung, zum sich vorstellen, wie das ungefähr funktioniert. Und bei Cova wurden Kunststoffkapseln entwickelt. Die sind weiß und rechteckig und ungefähr so groß wie ein Handteller. Und gefüllt sind die mit einem neuen Material, das sie entwickelt haben. Und zwei der Gründer des Startups haben mir die Entwicklung und die Produktion gezeigt. Die erste Station auf der Tour war ein Labor an der Hochschule Luzern. Da werden die Materialien entwickelt. Und zuerst hören wir den Co-Founder Simon Maranda.
Also grundsätzlich sind das auf Salz basierte Materialien. Es ist immer Salz-Wasser-Mischung mit einem Zusatzstoff. Und das ist eigentlich ein Kernpunkt von unserer Innovation, dass wir eigentlich essbare Salz verwenden. Oder? Also das ist nichts Giftiges da drin.
Also Salz oder Salzlösungen zum Speichern von Wärme zu nutzen, ist gar nicht so neu. Das Prinzip ist ähnlich wie beim Eisspeicher. Das heißt, die Energie wird eben dadurch gespeichert, dass der Aggregatzustand des Materials sich verändert, von fest zu flüssig zu fest und so weiter. Und je nachdem, welche Art von Heizung man hat, braucht es Materialien mit verschiedenen Schmelztemperaturen.
Bei der Renovation ist es so, dass man dort meistens Radiatoren verwendet im Heizsystem. Und die brauchen eine höhere Temperatur. Und wir wollen natürlich mit unserem Produkt den Phasenwechsel genau dort haben, wo die Anwendung ist. Im Renovationscase reden wir meistens zwischen 40 bis 50 Grad, dass wir dort drinnen den Phasenwechsel eigentlich haben.
Bodenheizungen in den Neubauten, die laufen eher so bei 30 Grad. Und das heißt, auch das Material hat seinen Phasenwechsel in dem Temperaturbereich.
Dort, wenn man auf 30 Grad speichert, dass die Wärme wirklich bei dieser Temperatur gespeichert wird, wo sie dann auch vom Gebäude eigentlich benutzt wird.
Und wie dieses Material im Moment noch in die Kapseln kommt, das haben sie mir auch gezeigt. Die nächste Station auf der Tour war so eine Art Fabrikhalle an der Hochschule Luzern. Und wir stehen jetzt gerade vor der Abfüllanlage.
Das war ursprünglich eine Zahnpasta-Abfüllmaschine. Wir haben die umgebaut.
Roger Zimmermann ist für den operativen Teil bei Kova zuständig.
Wir haben die Okkasion kaufen. Das war die erste Maschine, die wir hatten, die wir uns angeschafft haben. Die haben wir so umgebaut, dass wir jetzt unsere Phasenwechselmaterial abfüllen können.
Also das hat so eine ähnliche Konsistenz wie Zahnpasta, oder?
Ja, kann man sagen. Die Viskosität ist ähnlich wie Zahnpasta. Und was da die Schwierigkeit war, ist, dass man das ganze System beheizen muss. Mhm. Unsere Phasenwechselmaterialien müssen wir flüssig abfüllen und in einer gewissen Temperatur starten sie. Und wenn die Temperatur unterschritten ist, ist das ganze System halt erstarrt und entsprechend kann man alles auseinanderbauen. Mhm. Genau. Aber da schaffen wir rund 20 Kapseln in der Minute.
Die funktionieren also eine Zahnpastenmaschine um für die Energiewende. Das ist ja schon noch kreativ.
Ja, genau, fand ich auch ganz lustig. Also zumindest in dieser Testphase wird diese Maschine noch benutzt für die Produktion im großen Maßstab. Da brauchen sie dann wahrscheinlich schon was Größeres, die ein bisschen schneller produzieren kann. Der Trick an diesen Kapseln ist aber jetzt, dass man sie einfach in so einen klassischen Speicher füllen kann.
Wir stehen jetzt hier eigentlich vor diesem ersten Prototyp, den wir gebaut haben vor rund anderthalb Jahren, wo eigentlich auch dauerhaft jetzt Messungen am Laufen sind. Das ist ein 300 Liter Speicher, wo wir unsere Kapseln testen können. Also normalerweise ist der mit Wasser gefüllt. Wenn wir jetzt unsere Kapseln reintun, dann können wir die Speicherkapazität rund 2 bis 2,5 Mal erhöhen. Das heisst, wir können mehr Energie auf gleichem Volumen speichern. Oder anders gesagt, wir können einen Speicher kleiner machen mit gleicher Kapazität wie Wasser.
Also in diesen Speicherprototypen, den Sie da haben, passen ungefähr 1500 Kapseln rein. Und die kann man einfach immer wieder erhitzen und abkühlen und erhitzen und so weiter.
Und das funktioniert in Kombination mit der Wärmepumpe.
Und letzten Endes ist die Idee, dass man so eben die Energie einer Photovoltaikanlage, die man vielleicht auf dem Dach hat, besser speichern kann und dann auch selber mehr davon nutzen kann. Und dafür braucht man letzten Endes nur eben eine Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und einen Speicher. Und das Umrüsten ist auch ziemlich einfach, weil diese Kapseln einfach schüttgut sind. Also die kann man einfach in so einen herkömmlichen Wasser-Wärmespeicher schütten. Und Kova Thermal Solutions ist jetzt auch ziemlich kurz davor, mit diesem Produkt an den Markt zu gehen.
Also wenn ich mir jetzt das Ganze so anhöre, dann wird ja überall geforscht und gemacht und tun, damit es eben klappt, dass die Schweiz in, sagen wir jetzt, eben 27 Jahren kein Treibhausgas mehr ausstößt. Was ist denn da so die Hauptrichtung?
Das habe ich Philipp Heer von der EMPA auch gefragt.
Einer von den drei Megatrends, die wir sehen, ist Elektrifizierung. Dass man also immer mehr hingeht zu elektrisch basierte System, also weg von einer Öl- und Gasheizung hin zu einer Wärmepumpe, weg von Benzin und Diesel hin zu Elektroautos oder Brennstoffzellenfahrzeugen. Alles Technologien, die neu auf dem elektrischen Netz Energie brauchen und die muss irgendwo herkommen. Und dadurch, wenn wir das mit der Netzinfrastruktur im Griff haben, ist das eine Bewegung, die viel bringt, weil man doch das Potenzial hat, zum erneuerbar heizen und erneuerbar fahren.
Das heisst also Infrastruktur weiter ausbauen, mehr Windräder, mehr Photovoltaik, alles besser speichern und miteinander vernetzen.
Genau, das auf jeden Fall und den Verbrauch insgesamt auch noch sinnvoll regeln.
Die zusätzlichen Lasten durch Wärmepumpen oder Elektroautos, die sind bedenklich, aber auch nur, wenn sie unkoordiniert Energie vom Netz beziehen. Es ist so viel Energie, wo ins Fahren geht oder ins Heizen geht. Es sind über 75% vom Endenergieverbrauch in der Schweiz, die für diese zwei Anwendungen müssen da sein. Unkontrolliert ist das eine grosse Belastung fürs Netz. Aber genau diese zwei Anwendungsfälle haben auch das Potenzial, dass man es schlau regeln kann. Und da kommt man halt in das Thema Smart Building oder Smart Grid, wenn wir die Fotos davon zusammenschliessen.
Smart Building und Smart Grid, das sind Gebäude oder Stromnetze, die die Erzeugung, das Speichern und den Verbrauch kombinieren.
Und da wird jetzt nicht dem Zufall überlassen, ob die Heizung gerade volle Pulle läuft, obwohl es jetzt eigentlich in ein, zwei Stunden total warm wird. Und wenn das alles digital gesteuert wird, dann kann man das auch ein bisschen schlauer machen. An der Ember zum Beispiel gibt es auch so eine Art intelligenten Thermostat, der die Wettervorhersage mit einbezieht. Und Tests haben ergeben, dass man damit 20-40% an Heizenergie sparen kann.
Du hast aber vorher eben auch erwähnt, dass man im Nest, also eben in diesem Gebäudedemonstrator in Dübendorf, nicht nur auf einzelne Häuser schaut, sondern aufs ganze Quartier.
Ja, und das geht natürlich am besten mit Vernetzung.
Wenn man ein bisschen koordiniert schaut, dass wenn mein Haus gerade heizen muss, dass der vielleicht das Nachbarhaus gerade nicht heizen muss. Und so sieht das Netz netto nur eine Heizung immer laufen.
Und das muss natürlich auch smart geplant werden, damit es richtig koordiniert werden kann.
Mhm, aber genau in dieser Digitalisierung sieht Philipp Herr eine große Chance.
Und wenn man jetzt aus der Digitalisierungsperspektive auf die Themen schaut, auf das Potenzial, das da wäre, zum intelligenter, zum flexibler können mit Energie umgehen, dann sind das doch recht neue, junge, vielleicht unerprobte Technologien. Wir sagen, genau wegen dem braucht man so einen Ort wie Nest, um ein erstes Mal austesten, wie vernünftig, wie effizient, wie ausfallsicher läuft denn so eine digitalisierte Lösung. Um die Leute können zu überzeugen, hey, das ist etwas, was sinnvoll ist. Oder zum merken, aha, das ist vielleicht noch nichts. Oder wir brauchen noch ein, zwei Iterationen, damit der Markt fähig ist.
Und es ist ja allen klar, dass die neuen Entwicklungen alle immer wieder neu überprüft werden, dass sie auch wirklich einwandfrei funktionieren, bis sie dann eben in Häuser verbaut werden zum Beispiel. Wie lange dauert es dann in der Regel, bis so eine Innovation auf den Markt kommt?
Ja, wie immer bei solchen Sachen, also gerade Entwicklungen in der Baubranche, schnell geht das nicht.
Typisch ist schwierig. Von der ersten Idee bis hin so auf den Markt kommen, ist jetzt 7-12 Jahre nichts Aussergewöhnliches. Und wenn eine neue Lösung am Markt ist, ist dann die Verbreitung dieser Technologie noch ein weiterer Schritt. Weil wir haben eine bebaute Umgebung. Wir haben 1,8 Millionen Gebäude in der Schweiz und die stehen. Dort ist die Technologie verbaut. Und bis man etwas Neues dann überall drin hat, das dauert dann noch 20, 30, 40 Jahre. Mit der Renovationsrate von 1%, die wir in der Schweiz haben.
Und das, obwohl die Schweiz ja gleich schon in 27 Jahren kein Treibhausgas mehr ausstoßen will. Das wird knapp.
Das ist schon ein bisschen. Aber immerhin, also diese angespannte Lage in der Energieversorgung ist vielleicht nicht so schön für uns, aber sorgt immerhin dafür, dass die Forschung an dem Punkt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt und jetzt einfach auch ein bisschen mehr Druck machen kann.
Das heisst, es braucht nicht nur technologische Innovationen, wo man als Forscher kann zeigen, hey, look, eine technologische Innovation, das würde es bringen. Oder das Verständnis bei den Nutzenden, dass man merkt, wie kann man direkt Energie sparen oder wie kann man direkt die Energierechnung tief halten. Sondern auch auf der regulatorischen Sicht, dass man die Freiheiten bekommt, neuere oder mehr resiliente Energiesysteme können zu installieren und auch flächendeckend können zu nutzen. Das ist eine Bewegung, eine weitere Dimension, die auch viel Arbeit noch braucht.
Also zurück zu unserer Frage vom Anfang. Wie können wir in Zukunft nachhaltig heizen? Was ich aus dieser ganzen Folge jetzt rausnehme, die Wärmepumpe ist sicher die Zukunft vom Heizen, aber nur, wenn sie von grünem Strom angetrieben wird. Zahlreiche Wärmespeicher für das System sind in der Entwicklung oder sogar zum Teil schon im Einsatz.
Und bis das alles im großen Stil läuft, dann bleibt ja noch das gute alte Sparen.
Wie du, wo es ja auch ein bisschen früher im Winter.
Ja, genau. Das ist jetzt noch nicht so zukunftsweisend, vielleicht aber immerhin ein bisschen nachhaltiger.
Und wir haben ja auch schon gehört, man sollte doch einfach zusammen duschen, dann wird alles viel besser, oder? Wir danken vielmals an dieser Stelle fürs Zuhören.
Mitrecherchiert und geschrieben hat diese Folge Sandra Döter. Und wir danken auch der Gebert-Rüff-Stiftung, die diesen Podcast unterstützt und initiiert hat.
In der nächsten Woche geht es um das Thema Legasthenie. Und tschüss für heute, sagen
Jenny
und Serena.